So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen, uns allen. Und der Michael hat schon gesagt, die meisten kennen mich wahrscheinlich. Und ich war früher ja hier auch in der Gemeinde, bin jetzt seit 5 Jahren in München. Und als kleine Vorbemerkung sei deshalb auch gesagt, wenn ihr mich aus dieser Zeit noch etwas mehr kennt und euch ein bisschen wundert, warum mein Sprechen, gerade wenn ich jetzt heute Abend hier vorne stehe, etwas hochdeutscher ist, als das damals eher so der Fall war, dann kann ich nur sagen, München hat mich, was das angeht, ziemlich verdorben. Also, falls es dem einen oder anderen von euch negativ auffällt, dann seht's mir bitte nach, ja? Gut, aber jetzt freue ich mich, dass wir gemeinsam in das Wort Gottes reinschauen können. Und ich möchte anfangen mit einem Weltrekord. Und zwar 2 Stunden, 1 Minute, 9 Sekunden. Das ist der offizielle aktuelle Weltrekord im Marathonlauf. Und der wurde aufgestellt im September diesen Jahres in Berlin von dem Kenianer Eliud Kipchoge. Und wir wollen heute Abend auch über eine gewisse Art von Marathon nachdenken. Wir wollen darüber nachdenken auch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Marathon, zwischen einem Spaziergang und einem Sprint. Und wir wollen auch darüber nachdenken, wie du und ich es schaffen können, Marathonläufer zu sein, die genug Ausdauer haben, um auch am Ziel anzukommen. Und dazu wollen wir uns 3 Verse aus Hebräer 12 anschauen. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, dass ich meine Slides bekomme. Funktioniert das? Ich kann schon mal anfangen, auf jeden Fall mit dem Hintergrund des Hebräerbriefs. Also wir wollen die ersten 3 Verse von Hebräer 12 anschauen. Und kurz, damit wir es einordnen können, was ist der Hebräerbrief? Der Hebräerbrief ist adressiert an jüdische Christen, die zum Glauben gekommen waren und jetzt in einer Situation war, wo sie Leid erlitten, wo sie Verfolgung erlebt haben. Und dieses Buch wurde jetzt geschrieben, um den Christen damals neuen Mut zu geben, um sie zu ermutigen und ihnen zu sagen, bleibt dran, haltet den Glauben fest. Und ein Mittel, ein Weg, wie das immer wieder getan wird in dem Brief, ist zu zeigen, wie großartig Jesus ist. Er ist besser als die Engel, er ist besser als Mose und so weiter. Ich kann euch nur empfehlen, den Hebräerbrief mal ein bisschen genauer euch anzuschauen. Vielleicht ist es was, was du dir für das neue Jahr mal an vornehmen kannst, den dir tiefer anzuschauen. Es lohnt sich wirklich. Es ist so schön. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist es ein Brief, der tut einem wirklich einfach gut. In Kapitel 11, also dem Kapitel direkt vor unserem Predigttext heute, da spricht der Autor dann von den sogenannten Glaubenshelden. Die Glaubenshelden, die durch den Glauben von Gott ein gutes Zeugnis bekommen haben. Sie haben durch den Glauben ein Leben gelebt, das Gott sehr gut gefallen hat. Und dann in den ersten 3 Versen von Kapitel 12, da richtet sich der Brief jetzt wieder direkt an die Leser. Der Autor spricht die Empfänger an und er schließt sich selbst mit ein und das Ziel letztlich ist, dass wir, genauso wie die Christen damals, an die der Brief geschrieben wurde, unsere Namen mit auf die Liste von Hebräer 11 setzen, auf die Liste von den Gläubigen, die den Lauf des Glaubens erfolgreich vollendet haben, den Marathon des Glaubens bis zum Ende gelaufen sind. So, und dann möchte ich uns den Text lesen, Hebräer 12, 1 bis 3. Ich habe den Text auch auf der Folie hinter mir. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen jede Last ablegen, die uns behindert, uns vor allem von der Sünde trennen, die uns so leicht umschlingt, indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie sehr er von sündigen Menschen angefeindet wurde und wie geduldig er alles ertragen hat. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, wie wir mit Ausdauer laufen können. Wie wir dem Ziel, wie wir es auch in Philipper 3 vorhin schon gehört haben, wie wir dem entgegenjagen können und auch dort ankommen können. Und wir wollen über den Text in zwei Punkten nachdenken. Der erste Punkt ist das Laufen, der Vers 1 und dann die Verse 2 und 3 schauen wir uns in dem zweiten Punkt an, wo es darum geht, wie wir laufen können, nämlich durch das Schauen. Und bevor wir das tun, möchte ich jetzt nochmal beten, damit Gott durch sein Wort spricht. Unser Vater im Himmel, wir haben es eben gesungen, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Herr, und wir haben nichts zu bringen, wir kommen mit leeren Händen vor dich. Und so wollen wir dich bitten und beten, dass du jetzt zu uns sprichst. Was wir nicht wissen, das lehre du uns. Was wir nicht haben, das gib du uns. Und was wir nicht sind, das mach du uns. Vater, wir vertrauen auf deine Güte und beten im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Lasst uns laufen. Mehrere Dinge fallen hier auf, wenn wir uns den ersten Vers anschauen. Da geht es zum einen um das Laufen an sich und zum anderen um die Vorbereitung auf das Laufen. Lasst uns zuerst anschauen, was ist die Vorbereitung oder die Vorkehrung für das Laufen. Wir lesen dort, wir wollen jede Last ablegen, jede Last, die uns behindert und uns vor allem von der Sünde trennen, die uns so leicht umschlingt. Also wir sehen, hier ist Last, wird Last als eine allgemeine Bezeichnung genannt. Und dann die Sünde als eine Art von Last, die er aber extra nochmal ausdrücklich erwähnt. Das heißt, es gibt zwei Arten von Last. Das eine ist die Sünde, aber es gibt eben auch andere Last, also alles, was keine Sünde ist. Sünde ist eine Last. Ich glaube, das leuchtet uns allen hoffentlich ziemlich ein. Jeder Christ kann das, denke ich, nachvollziehen. Und die Sünde kommt in ganz unterschiedlicher Form. Sexuelle Unmoral bis hin zu Sorgen und Ängsten, von Leid über Lügen bis hin zu Zorn. Aber letztlich haben alle Sünden eins gemeinsam, und zwar, dass sie uns leicht umstricken, dass sie uns leicht umschlingen. Wie wahr sind doch diese Worte, wie wir sie hier lesen in dem Vers 1? Wie leicht umstrickt uns doch auch als Christen immer wieder die Sünde. So schnell sind wir wie so eine Fliege, die ins Netz der Spinne fliegt und dann Stück für Stück mit dem Garn der Spinne umstrickt wird. Also ich muss zugeben, ich erkenne mich darin nur allzu gut wieder. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder vornehmen, dem Vorbild von Mose, wie wir es in Hebräer 11, Vers 25 lesen, nachzueifern. Dort lesen wir nämlich, lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Aber neben der Sünde können eben auch andere Dinge zur Last werden. Gute Dinge, gute Gaben von Gott, die wir missbrauchen und die deshalb zu was Schlechtem werden. Vielleicht ist es für dich Social Media, weil du dort so viel Zeit verschwendest. Vielleicht ist es aber auch dein Hobby, das dazu führt, dass du eigentlich gar nichts viel anderes mehr im Kopf hast. Und ich glaube, eine Sache, die eigentlich auf so ziemlich jeden von uns zutrifft, ist der hohe Lebensstandard, den wir in Deutschland genießen. Auch das wird uns immer wieder zur Last. Das kann das Auto sein, das kann das Haus sein, das kann deine berufliche Weiterentwicklung sein oder irgendwas anderes. Man gewöhnt sich so sehr an den Lebensstandard, dass es gar keine Option ist, sich mit weniger zufrieden zu geben. Deswegen müssen wir uns immer wieder fragen, ob unsere Prioritäten richtig gesetzt sind. Vielleicht ist es gerade jetzt auch zum Jahreswechsel für dich dran, dass du dir Gedanken drüber machst. Es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen, zu überprüfen, ob unser Leben noch auf geistliche Dinge ausgerichtet ist oder ob wir schon lang den Fokus verloren haben. Vielleicht ist der Fokus bei dir im letzten Jahr verloren gegangen. Und es ist so, all die Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, das sind an sich gute Dinge. Aber schnell kannst du was werden, was uns daran hindert, den Lauf des Glaubens zu laufen. Und vielleicht ist es bei dir nur so ein kleiner Rucksack, den du mit dir rumträgst, der dich aber doch ein kleines Stück langsamer macht, als du eigentlich sein könntest. Aber vielleicht ist es für dich auch so ein richtig großer Wanderrucksack, den du über die Zeit hin randvoll gepackt hast, sodass du fast nicht mehr vom Fleck kommst. Aber ihr Lieben, kein Marathonläufer trägt einen Rucksack mit unnötiger Last mit sich rum. Das macht keinen Sinn. Er will möglichst schnell am Ziel ankommen. Also lass mich dich fragen, was musst du ablegen? Welche Last musst du im alten Leben zurücklassen, um in deinem Glauben leichtfüßig ins neue Jahr zu starten? Welche Sünde, die dich immer und immer und immer und immer wieder umstrickt? Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, der Text ruft dir und mir zu: Lasst uns jede Last ablegen und auch die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Das ist die Vorbereitung, die wir treffen sollen. Lasst insbesondere Sünde ablegen. Und diese Vorbereitung, die dient dem Laufen. Und beim Laufen geht es letztlich darum, dass wir aktiv Jesus nachfolgen. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wir laufen den Marathon des Glaubens. Dass wir Jesus nachfolgen, dass wir immer weiter im Glauben wachsen, dass wir immer mehr nach seinen guten Geboten leben. Und dass wir so ein Leben leben, das Gott Ehre bringt. Und das alles sollen wir mit einer gewissen Dringlichkeit auch tun. Wir sollen nicht spazieren gehen, wir sollen laufen. Und wie wird jetzt der Lauf beschrieben? Das erste ist die standhafte Ausdauer, das Durchhaltevermögen, Geduld, könnte man auch sagen. Also der Lauf von einem Christen ist ein Marathon. Ein Marathon geht über eine Strecke von 42 Kilometer. Das ist kein Sprint über eine kurze Strecke, sondern ein Lauf, bei dem ich mich durchbeißen muss. Ein Lauf, bei dem ich auch dann weitermache, wenn es schwierig ist, wenn die Strecke uneben ist, wenn es steinig wird, wenn es holprig ist und auch dann, wenn das Wetter vielleicht schlecht ist. Beim Marathon zählt nur das Ziel. Und deswegen passt die Beschreibung als Kampf auch sehr gut. Das Leben als Christ ist auch kein Spaziergang. Es ist kein Spaziergang, wo man sich mal lang aufhalten lässt, sondern es ist ein Lauf, bei dem es vorangehen soll. Der Sieg soll erkämpft werden. Und als Christ ist es so, du stehst ohne Unterbrechung im Kampf. Bist du dir dessen bewusst? Dass es ein Kampf ist, heißt auch, dass es nicht immer leicht ist. Manchmal heißt ein Kampf auch, dass einzelne Schlachten verloren werden. Und vielleicht sitzt du jetzt hier, du bist vielleicht noch gar kein Christ oder du bist als Kind hier, weil deine Eltern dich halt mitgebracht haben, weil sie hierher kommen. Und du fragst dich jetzt, ob all diese Schwierigkeiten, dieser Kampf, die Anstrengung bei diesem Lauf, ob es das alles überhaupt wert ist. Lohnt sich's überhaupt, das anzufangen? Was soll das? Oder du sitzt jetzt hier und du hast schon irgendwann angefangen, diesen Lauf zu laufen. Du lebst mit Jesus und du denkst dir jetzt so, wie soll ich das überhaupt schaffen? Wie soll ich schaffen? Ich kann nicht mehr. Ich will ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Ich will am liebsten anhalten. Am liebsten würde ich den Lauf abbrechen. Ich kann nicht mehr. Vielleicht bist du das ganze Jahr 2022 durchgesprintet und deine Kraft ist absolut am Ende. Und ja, dann ist es jetzt vielleicht wirklich Zeit für dich, dein Lauftempo ein bisschen zu reduzieren und nicht weiter zu sprinten. Aber es gibt eine Sache, die noch wichtiger ist, weil du ohne diese Sache weder sprinten noch laufen kannst. Das heißt, egal zu welcher Gruppe du gehörst, ob du schon ein Läufer bist oder ob du noch am Rand stehst und überlegst, ob du auch anfangen sollst mitzurennen, es gibt eine ganz wichtige Sache, ohne die du nicht mit Ausdauer laufen kannst. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Lasst uns schauen. Ich lese uns nochmal die Verse 2 und 3. Wie sollen wir laufen? Vers 2, indem wir auf Jesus schauen. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie sehr er von sündigen Menschen angefeindet wurde und wie geduldig er alles ertragen hat. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Diese eine Sache, ohne die wir nicht laufen können, ist, zu Jesus zu schauen. Und das bedeutet nicht, dass wir uns jetzt ein Bild aufhängen, wo Jesus drauf ist und dann immer dorthin schauen, sondern es bedeutet, dass wir uns vor Augen führen, wer Jesus ist und was er getan hat. So wie es der Text eben jetzt auch mit uns tut. Also der Kampf ist nur mit Blick auf Jesus möglich. Und deshalb möchte ich uns herausfordern und sagen, schau weniger Netflix, schau weniger Amazon Prime oder YouTube und schau mehr auf Christus, bei dem du wahre Erfüllung und wahre Erholung findest. Schau weniger in deine Zeitung und auf das, was um uns herum so passiert und schau mehr auf Christus, der souveräne Herrscher über alles Weltgeschehen ist. Und schau weniger auf dich selbst, auf dein eigenes Tun, auf dein Können oder auf dein Versagen. Und schau mehr auf Christus. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. So sagt uns der Text. Er ist es, der den ersten Schritt gegangen ist und dir den Glauben geschenkt hat. Er hat dir den Glauben geschenkt. Und nur mit ihm und nur durch ihn kommst du wirklich am Ziel an. Er kämpft für uns. Und soll ich euch die beste Wahrheit überhaupt sagen? Er hat den Kampf für uns schon gewonnen. Die Wahrheit dürfen und die sollen wir uns immer wieder vor Augen führen. Jetzt an Weihnachten haben wir uns daran erinnert, dass der lebendige Gott sich erniedrigt hat und Mensch geworden ist. Er wird Mensch, um das perfekte Leben zu leben, das wir nicht leben können. Und dann durch den Tod am Kreuz den Zorn Gottes auf sich zu nehmen, den wir eigentlich verdient hätten für unsere Schuld. Wir haben es vorhin gesungen. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Für all das, was wir jeden Tag falsch machen. Diese so einfache und doch so unglaublich tiefe Botschaft, diese gute Botschaft, das Evangelium, wie wir es in der Bibel finden, ist der Kern von jedem Leben als Christ. Das heißt, die erste und wichtigste Frage an dich ist, glaubst du das wirklich? Vertraust du darauf? Bevor du die Frage nicht mit einem eindeutigen Ja beantworten kannst, brauchst du dir überhaupt keine Gedanken über irgendwas anderes machen, was ich heute Abend hier sage. Aber ich will dich wirklich ermutigen, dir darüber Gedanken zu machen, in Erfahrung zu bringen, was es mit Jesus wirklich auf sich hat. Zu verstehen, warum ich hier stehe und behaupte, dass es sich lohnt, mit Jesus zu laufen, obwohl dieser Lauf nicht leicht ist. Bring das in Erfahrung, es lohnt sich. Setz dich damit auseinander. Und wenn du sagst, ja, ich glaube das, ich glaube dieser Botschaft, dann ist die Frage, die auch der Text an uns stellt, glaubst du, dass die Botschaft nur die Botschaft ist, die den Anfang von deinem Leben als Christ macht? Oder glaubst du, dass das auch die Wahrheit ist, die die Kraft hat, dich bis ans Ende zu bringen? Unser Text ist klar, ihr Lieben. Jesus ist nicht nur der Anfänger, nein, er ist auch der Vollender des Glaubens. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, mit der er uns bis zum Ende bringt. Und deshalb führt der Autor den Hebräern damals das Evangelium noch weiter vor Augen. Was hat Jesus getan? Jesus kam auf die Erde. Er ließ sich wie ein Schwerverbrecher töten. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Er hat den Fluch an unserer Stelle auf sich genommen, so schreibt es Paulus in Galater 3. Also was für eine Schande! Der sündlose Gott hängt als Verfluchter am Kreuz. Der allmächtige Schöpfer wird von seinen eigenen Geschöpfen verspottet und ausgelacht. Was für eine Schande! Eine absolute Umkehrung der eigentlichen Realität. Völlig verdreht, völlig verkehrt. Absolut falsch eigentlich. Wie kann eine Situation nur so dermaßen aus dem Ruder laufen? Wie kann man so dermaßen versagen? Nach außen hin ist es alles absolut lächerlich, dumm, verachtenswert. Aber Jesus lässt sich von dieser Schande nicht abschrecken. Er erträgt nicht nur den Tod am Kreuz, sondern auch die ganzen Anfeindungen von den sündigen Menschen gegen sich. Also ihr Lieben, der Jesus, dem wir nachfolgen, das ist ein leidender, ein geschmähter, ein verachteter Messias. Er ist nicht angesehen, er ist nicht relevant in der Welt. Er ist nicht pompös, nicht äußerlich beeindruckend. Da ist nichts Großartiges an ihm. Sieht alles nach kläglichem Scheitern aus. Also warum hat Jesus das alles getan? Warum? Auch die Frage beantwortet uns der Text. Weil er wusste, dass Freude auf ihn wartet. Die Freude, die ihn in der Zukunft erwartet, das Ziel war ihm bewusst. Er wusste, worauf er zugeht. Er wusste das Ergebnis von seinem Tod. Nämlich erstens ist es, dass sein Tod ihm selbst Ehre gebracht hat, Herrlichkeit gebracht hat. Das ist das, was der Text meint, wenn da steht, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und zweitens, noch eine weitere Freude, die sein Tod gebracht hat, ist, dass er durch seinen Tod viele Menschen in Beziehung mit sich selbst gebracht hat. Er erlöst sich ein Volk, so sagt es die Bibel. Und die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu seinem Volk, zu den Christen, zu der Gemeinde, die hat ihn getrieben. Und diese Freude, die er empfindet, wenn er wirklich mit ihnen in enger Beziehung ist, die hat ihn motiviert, all das zu ertragen. Also wir sehen, wie die Einstellung von Jesus hier ist. Bei Jesus geht es nicht darum, kurzzeitig Leid und Schande zu vermeiden, sondern was Jesus macht, ist, dass er auf die langfristigen Folgen schaut. Die langfristigen Folgen, die so viel größer und wichtiger sind. Und mit dieser Einstellung ist Jesus auch uns als Christen ein Vorbild. Das soll auch unsere Grundhaltung sein. Im Hebräerbrief wird es immer wieder erwähnt, unter anderem auch bei Mose in Kapitel 11, was ich vorhin schon erwähnt habe, den Vers 25. Und ganz deutlich ist dann die Aufforderung dazu in Kapitel 13, Vers 13 bis 14. Dort lesen wir, lasst uns daher zu Jesus vor das Lager, also quasi aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, vor das Lager. Lasst uns vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, so sagt es eine andere Übersetzung. Also als Christen gehen wir auf unsere zukünftige Heimat in der Gegenwart von Jesus zu. Deshalb sollen wir hin zu ihm schauen. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern und sehen, wie er bereit war, das Allerschrecklichste zu ertragen, was jemals ein Mensch ertragen hat. Er hat den Zorn Gottes für die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Aus Liebe. Und all das hat er getan, weil er wusste, dass all das große Freude für ihn bringen wird. Und diese wunderbare Hoffnung, die haben auch wir als Christen. Die gleiche Hoffnung auf ewige Freude bei ihm und mit ihm, die haben auch wir. Ganz egal, wie es in dieser Welt und um uns herum ausschaut. Das ist unsere Hoffnung. Und wie können wir das jetzt ganz praktisch machen? Wie können wir praktisch schauen? Eine Sache ist natürlich, wie wir es gerade auch getan haben, durch den Text einfach zu schauen, was war das, was Jesus getan hat. Sein Werk am Kreuz immer mehr zu verstehen. Zu sehen, wie Jesus ist. Die Wahrheiten über ihn uns selbst zuzusprechen, uns selbst das zu predigen, Bibelverse auswendig zu lernen und uns vorzusagen, dann, wenn es hart auf hart kommt. Gute Lieder anzuhören, zu singen, das sind wunderbare Sachen, die Gott uns als solche Mittel gegeben hat, durch die wir auf Jesus schauen können. Und auch die Gemeinschaft, wie wir es hier heute Abend auch haben, die Gemeinschaft unter Geschwistern, unter Glaubensgeschwistern, auch die ist ein Mittel, wie wir unsere Gedanken immer wieder auf ihn hinlenken lassen können. Ein weiterer Punkt wäre, dass wir die Schar von Zeugen, wie es der Text sagt, nutzen. Auch das kann in der Gemeinde geschehen. Gerade auch ältere Geschwister sind so ein großer Schatz. Ältere Christen, die auch in der Gemeinde sind, lasst uns das nicht unterschätzen, sondern lasst uns das nutzen. Aber wir können auch von Leuten lernen, die schon lange tot sind. Leute aus der Kirchengeschichte, Christen aus der Kirchengeschichte, indem wir uns zum Beispiel mit Biografien beschäftigen, Biografien, die uns wirklich helfen, den guten Kampf zu kämpfen und zu dem Ziel, zu dem himmlischen Kampfpreis, dem entgegenzugehen. Es ist wunderbar, da hineinzuschauen. Ich habe euch nur zwei Empfehlungen mitgebracht von mir persönlich. Das eine ist eine Buchempfehlung, diese drei Biografien von John Piper, wo er in jedem Buch drei Personen aus der Kirchengeschichte aufgreift, und Es ist unsagbar, wie wertvoll diese Bücher sind und wie kostbar es ist, in andere Zeiten einzutauchen und zu sehen, was andere Christen in anderen Zeiten schon erlebt haben. Und das andere auf der linken Seite davon, das ist eine Zeichentrickserie, The Torchlighters, gibt es auch auf Deutsch teilweise, glaube ich. Da gibt es auf YouTube oder auch anderswo gibt es so Folgen davon, wo jeweils eine Person pro Folge aufgenommen oder wo sich in einer Folge eine Person angeschaut wird. Und das ist, wie gesagt, auch auf Deutsch teilweise, gibt aber auch Englische, aber es ist ganz, ganz einfaches Englisch für Kinder eigentlich gemacht. Super Sache, ich habe mir da schon manche angeschaut und am Ende kamen mir wirklich die Tränen, weil es so gut auch gemacht ist. Und eine andere Sache ist auf jeden Fall auch noch Hebräer 11, dieses Kapitel, wo die Schar von Zeugen erwähnt wird. Das lohnt sich auch, das genauer anzuschauen, dieses Kapitel, was so vollsteckt von Vorbildern und deutlich macht, wie Gott groß wirkt im Leben von Gläubigen. Also, wir haben so viele Menschen, die uns vorangegangen sind, und an der Spitze steht Jesus Christus. Und wir haben viele, die ihren Lauf schon beendet haben. Wir haben einige, die uns schon ein paar Kilometer voraus sind. Lasst uns das nutzen. Lasst uns diese Vorbilder wertschätzen. Und lasst uns vor allem unserem allergrößten Vorbild und unserem Wegbereiter Jesus Christus nachfolgen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen jede Last ablegen, die uns behindert, uns vor allem von der Sünde trennen, die uns so leicht umschlingt, indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie sehr er von sündigen Menschen angefeindet wurde und wie geduldig er alles ertragen hat. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Amen. Ich bete noch. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danke für die Herausforderung, die wir heute Abend dadurch bekommen haben, dass wir den Lauf des Glaubens laufen. Aber wir danken dir so sehr, dass wir das nicht aus uns selbst heraus tun müssen, sondern dass wir es tun dürfen im Blick auf Jesus, der uns vorangegangen ist, der den Weg für uns bereitet hat, der für uns kämpft. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns stärkst und kräftig machst, dass wir unseren Lauf laufen können und am Ziel ankommen und die Hoffnung, die wir haben, sichtbar werden darf für uns, dass wir Freude erleben dürfen in deiner Gegenwart. Amen.